So, ich wollte euch was zum Thema Spieleentwicklung auf dem C64 oder für den C64 erklären oder erzählen. Da es hier gemischte Altersklassen gibt im Publikum, frage ich mal ganz frech in die Runde, wer hat denn seine Computerkarriere auf dem PC begonnen? Okay. Vereinzelt, wer hat seine Computerkarriere nicht auf einem PC, sondern auf irgendwas anderem begonnen? Okay, das heißt, hatte jemand von euch einen C64 früher? Okay, du hattest halt alles. Ja, gut, okay, das wäre so. Genau, also ich stelle jetzt trotzdem mal kurz ein paar Dinge zum Thema C64 vor. Das hier ist eigentlich der originale C64. Der Brotkasten wird er auch genannt aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes. Kam 1982 auf den Markt und hatte für seine damalige Zeit herausragende Fähigkeiten, sowohl in Grafik als auch in Sound, jetzt im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Gehört zu den sogenannten Heimcomputern. Das bedeutet, während in den 60er und 70er Jahren ja die Computer noch eher so schrankfüllende Gerätschaften waren, die jetzt höchstens in irgendeiner Firma stehen oder in irgendeinem Rechenzentrum, kam ja Ende der 70er langsam so der Durchbruch für die Computer, auch für zu Hause. Und die hat man damals Heimcomputer genannt. Oftmals waren die in der Tastatur verbaut, so wie jetzt auch hier. Deswegen ist die Tastatur auch so dick. Das heißt, da steckt der komplette Rechner in einer Tastatur drin. Und den hat man dann zum Beispiel an einen Monitor angeschlossen oder aber auch an einen Fernseher. Also den konnte man einen ganz normalen Fernseher betreiben. Natürlich wurden die Computer sehr gerne auch zum Spielen verwendet und der C64 hat da einige sehr herausragende Eigenschaften, wie gesagt, hatte 16 Farben, dreikanaligen Sound und der Soundchip war im Vergleich zu den Mitbewerbern schon etwas außergewöhnlich, da er wirklich wie so ein kleiner Synthesizer arbeitet und sehr viele Möglichkeiten bietet. Und der C64, der Name kommt daher, dass er 64 Kilobyte RAM hat, was zu der damaligen Zeit auch nicht gerade wenig war. Vielleicht jetzt nicht übermäßig viel, aber schon durchaus nicht schlecht. Viele andere hatten vielleicht 16K oder 32K oder 48. Also es war eigentlich ein gut ausgestatteter Computer, der dann aber auch für relativ kleines Geld erhältlich war. Also Commodore hat gerne versucht, günstige Computer für die Massen zu machen und nicht teure Computer für die absoluten Super-Nerds, die jetzt halt unbedingt einen Computer wollen, sondern die wollten schon so in die Haushalte rein. Ja, das mal zum C64. Es gibt noch ein moderneres Modell, das wurde dann, hat eigentlich nur äußerlich so wirklich Unterschiede zum Original. Ihr habt es vielleicht im Camp gesehen, ich habe den moderneren dabei, der sieht ein bisschen flacher aus und ein bisschen heller und so. Steckt aber im Prinzip das Gleiche drin, wenn man mal davon absieht, dass es verschiedene Hardware-Revisionen gibt und dann auch im Detail sich die Chips vielleicht unterscheiden. Ah, da kommen noch ein paar C64-Nerds. Sehr gut, sehr gut. Ihr habt nichts verpasst, weil ich erzähle nur gerade die Specs und die wisst ihr sowieso. Ja, und dieser neuere C64 hat bis auf das, dass eben, wie gesagt, die Chips teilweise ein bisschen überarbeitet wurden, die gleichen Fähigkeiten. Er hat die gleichen 16 Farben, er hat den gleichen Sound und so weiter. Und das war eben der C64, wurde. Es wird oft gesagt, dass es der meistverkaufte Heimcomputer aller Zeiten ist. Ich habe so Zahlen gelesen von 18 Millionen, es gibt aber auch andere Angaben, aber definitiv ist es der meistverbreitetste und der war in vielen Kinderzimmern damals auch zu finden. War aber natürlich jetzt nicht nur für Kinder gedacht, aber er wurde natürlich sehr oft wirklich rein zum Spielen verwendet. Aber viele haben auch ihre ersten Erfahrungen auf diesem Rechner gemacht, so auch ich. Ich war zwar ein bisschen spät dran damit, ich habe dann erst 94 damit angefangen. Aber da hatte ich nämlich auch noch eben den C64 und da habe ich dann mit 10 Jahren habe ich dann angefangen, eigene Spiele zu entwickeln, die natürlich eher so Text-Adventure-mäßig waren, weil das eingebaute Basic des Rechners nicht so viel hergibt, leider. Deswegen muss man eigentlich, wenn man ernsthaft Spiele programmieren will für den Rechner, muss man es in Assembler machen. Und darum soll sich auch der heutige Vortrag ein bisschen drehen. Ich weiß noch nicht, wie tief ich in die Materie einsteige. Das hängt auch ein bisschen vom Publikum ab, was die so wissen wollen. Ich gebe jetzt aber mal einen kleinen Überblick. Zum einen fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum man heute noch für den C64 überhaupt Spiele entwickelt. Oder ja, ich meine, die Plattform ist 35 Jahre alt. Wer will denn da noch spielen? Und tatsächlich ist aber so, dass die Szene nie so wirklich tot war und in den letzten Jahren wieder vermehrt neue Spiele rausgekommen sind für den Rechner, weil es gibt halt die eingeschworenen Fans. Genauso wie es das auch für alte Autos gibt oder alte Motorräder oder irgendwas, gibt es natürlich auch Fans für alte Rechner und die freuen sich über neue Spiele. Ein Spiel, das absolute Wellen geschlagen hat, war das Spiel Sam's Journey. Das hat wirklich herausragend den C64 genutzt und hat Sachen gemacht, die man so aus den Spielen von damals noch nicht unbedingt kannte. Und dieses Spiel wurde zum Beispiel auch auf heise.de oder auf golem.de und so weiter erwähnt. Also das hat dann doch einen etwas anderen Durchbruch gehabt als jetzt viele andere, weil das einfach wirklich ein absolutes kleines Meisterwerk war oder ist. Ja. Es kam ja vor 2 Jahren raus. Hat sehr schöne bunte Grafik, liebevolle Animationen, viel Spielumfang, tollen Sound und stellt vieles in den Schatten, was damals zur Originalzeit quasi veröffentlicht wurde. Aber es ist nicht das einzige Spiel, es gibt noch viele andere. Hier mal nur ein kleiner Auszug. Natürlich wird da auch immer sehr viel Wert drauf gelegt auf Verpackungsdesign und Anleitungen und Goodies und sowas. Das wird dann alles immer mitgeliefert. Die Leute geben sich da sehr viel Mühe. Natürlich ist es alles irgendwo ein Hobby. Es verdient jetzt keiner so viel Geld damit. Wobei man jetzt nochmal zu diesem Spiel sagen muss, das hat sich wohl angeblich über 2000 Mal verkauft. Ist natürlich auch eine Hausnummer, zumal es auch zu einem Vollpreis verkauft wurde von 55 € auf Modul und wie gesagt mit Packung und allem. Und das wurde denen aus den Händen gerissen. Aber das würde ich jetzt mal als Ausnahme darstellen. Andere Spiele haben oft so Verkaufszahlen von 100 bis 300, würde ich jetzt mal sagen, ganz grob. Deckt sich auch mit eigenen Erfahrungen. Ich habe ja Spiele auch teilweise dann auf die Art und Weise noch verkauft, obwohl es die auch in meinem Fall auch kostenlos zum Download gibt. Hier sieht man auch nochmal eine Sammlung von neuen C64-Spielen. Also da gibt es auf jeden Fall einiges, was da passiert in der Szene. Vieles sind auch Portierungen von bekannten Indie-Games, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Ich weiß nicht, seht ihr meinen Mauspfeil? Seht ihr nicht? Okay, aber ihr seht hier Cannabald, hier unter dem Namen C64, Cannabald oder 2048, klar, oder Microhexagon. Das sind zum Beispiel Portierungen von bekannten Flash-Spielen oder Handyspielen. Sowas passiert. Es gibt aber auch Neuentwicklungen. Es gibt auch Fortsetzungen, also inoffizielle Fortsetzungen für alte Klassiker, zum Beispiel Bruce Lee 2, als Fortsetzung zu Bruce Lee 1 und so weiter und so fort. Also es gibt da sehr viel. Und die Szene ist da sehr lebendig. Aber es ist halt ein Nischenmarkt, hat aber auch Vorteile natürlich, weil die Leute da mit Enthusiasmus dabei sind und das halt einfach auch haben wollen und dann auch Geld dafür zahlen, selbst wenn die Spiele eigentlich auch auf kostenlose Art und Weise bekommen werden können. Wie ich schon gesagt habe, entwickle ich auch eigene Spiele. Das waren jetzt alles also nicht Spiele von mir. Kommen wir mal zu meinem ersten Werk, das ich gemacht habe vor 3 Jahren. Wie man sieht, die Grafik absichtlich sehr simpel gehalten, also auch für C64-Verhältnisse eine recht einfache Grafik. Liegt bei mir aber auch daran, dass ich das Spielprinzip immer ein bisschen in den Vordergrund stellen will. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, 4 Joysticks an den C64 anzuschließen. Da hat mal jemand eine Platine entwickelt, mit der das möglich ist und die kann man kaufen oder sich selber bauen. Und somit kann man zu viert am C64 spielen. Und da es da nicht so viele Spiele gibt, habe ich einfach gedacht, ich mache jetzt auch mal eins. Und das war dann eben dieses Spiel Shotgun. Hier mal ein Screenshot aus dem Spiel. Da sieht man jetzt so eine Arena, so ein bisschen labyrinthartig. 4 Personen, die alle eine Schildmütze tragen und kurze Hosen haben. Und die diese Waffen, die im Level verteilt liegen, aufsammeln können und dann mit 3 Schuss bewaffnet sind, um die anderen abzuschießen. Sind die 3 Schuss weg, dann muss man sich sofort eine neue Waffe holen oder man wird halt von jemand anders erledigt. Wie gesagt, der Fokus liegt hier auf dem Gameplay. Man setzt sich hin, nimmt den Joystick in die Hand und los geht's. Deswegen verwende ich da auch bewusst eine etwas reduzierte Grafik, um einfach das Spielprinzip sofort rüberzubringen. Es gibt auch keine extra Features oder sonst was. Es gibt einfach nur die Waffen und die Zimmerpflanzen, die keine Funktion haben. Und die Mauern. Und das Spiel kam sehr gut an, war sehr spaßig. Gerade auf so Retro-Zock-Veranstaltungen kann man sich halt mal zu viert vor den Rechner hocken und zocken. Und Da gibt es dann auch Leute, die sich dann gegenseitig beleidigen und natürlich alles nur im Spaß. Aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dann zu sehen, wie die Leute das Spiel spielen. Sieht natürlich jetzt auf dem Screenshot nicht so spaßig aus, aber wir können es nachher auch mal im Camp spielen. Ich habe ja einen C64 glücklicherweise dabei. Genau. Hier mal noch dieser besagte Vierspieler-Adapter, den es eben gibt. Den kann man sich für 15 Euro im Internet bestellen oder selber löten, wer da Spaß dran hat. Und wie gesagt, da war das halt ein Beitrag zu dieser Vierspieler-Welt. Dann mein Nachfolgeprojekt Frogs war auch wieder ein Vierspielerspiel, weil das eine so gut ankam, habe ich mich dazu entschieden, eine Idee aufzugreifen, die ich schon länger hatte, aber nicht für C64 ursprünglich. Und dann habe ich gedacht, okay, das könnte ich eigentlich gut als Vierspielerspiel auf dem C64 umsetzen. Das Spielprinzip sieht so aus: Man hat hier so einen Froschteich und da sind die vier Frösche und die können sich mit der Zunge ins Wasser stoßen und diese Seerosenblätter, die verschwinden immer wieder mal, dann kommen die wieder mal. Das heißt, man kann sehr leicht ins Wasser fallen. Und das Ziel ist eben auch, die anderen reinzuschmeißen, um halt Punkte zu kriegen. Und das ist genauso ein Spaß, kam bei vielen Leuten sogar noch ein bisschen besser an, vielleicht weil die Grafik ein bisschen bunter war. Teilweise habe ich auch so Sachen gehört wie, ja, das kann ich mit meinen Kindern spielen, weil da muss man ja nicht schießen. Ja, ist für manche dann doch immer noch ein Argument. Aber in Zeiten von Killerspiel-Diskussionen und so vielleicht auch irgendwo verständlich. Es gibt noch einen zweiten Spielmodus, da muss man Fliegen fressen, die auf den Blättern sich niederlassen. Das heißt, hier geht es primär darum, die benötigte Anzahl Fliegen zu erlangen, aber man kann sich trotzdem nach wie vor gegenseitig ins Wasser werfen und sich da ein bisschen ärgern. Und das ist auch ein großer Spaß auf jeden Fall, auch für vier Spieler. Und das kam eigentlich, wie gesagt, noch fast einen Tick besser an. Ich habe dann auch eine Box gemacht mit beiden Spielen drin auf so einem Modul. Das Modul hat noch zwei extra Joystick-Ports. Die Idee kam nicht von mir, sondern die kam von jemand aus der Szene. Der hat mir freundlicherweise dieses Modul designt, weil ich habe von Hardware, Elektronik und so keine Ahnung. Ich kann Lötkolben höchstens verwenden für Gitarrentonabnehmer oder sowas. Also alles, was irgendwie nicht auf Platinen befestigt wird. Aber hier gibt es eben die Möglichkeit, dann direkt das Modul in C64 zu stecken, zwei Joysticks anzuschließen und schon kann man die beiden Spiele, die da drauf sind, zu viert dann spielen. Hat sich auch so circa, ich sage jetzt mal, um die 100 Mal hat sich das verkauft. War also auch ein kleiner Erfolg, hat Spaß gemacht. Wurde dann auch auf der Gamescom sogar gezeigt, weil auf der Gamescom gibt es eine Retro-Area. Die findet in der Halle 10.2 statt. Das ist so eine Fläche, wo es sehr viele Retro-Sachen gibt. Und wenn man da halt die richtigen Leute kennt, dann kann man da auch einen Stand haben. Und das war eben mein Stand letztes Jahr. Und dieses Jahr werde ich wieder hingehen. Da kann man also genau die beiden Spiele spielen. Dieses Jahr werden noch zwei weitere Spiele gezeigt. Und das wäre jetzt mal so das Highlight letztes Jahr gewesen. Wie man durchaus sehen kann, gibt es auch sehr viele junge Leute, die Spaß dran haben. Also es ist nicht so das Klischee, dass jetzt nur so die alten Herren vorm C64 sitzen, sondern durchaus auch jüngere Leute haben da sehr viel Spaß, auch kleine Kinder. Also das macht mir eigentlich auch viel Freude, dass man so sieht, dass da eigentlich alle nach wie vor Spaß mit sowas haben und es nicht immer die GTA 5 Grafik sein muss. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, dass jetzt hier natürlich wahrscheinlich 95% der Besucher wahrscheinlich das Spiel nur an der Gamescom spielen werden und zu Hause nicht, weil man bräuchte ja dann C64 oder einen Emulator oder sonst irgendwas. Das heißt, hier geht es eher darum, das Publikum direkt zu bespaßen, aber natürlich laufen da immer wieder Leute über den Stand, die dann ein C64 früher hatten und genauer wissen wollen, was steckt dahinter und dann auch die Flyer mitnehmen und sich die Spiele dann zu Hause vielleicht auch mal runterladen. Hier mal noch ein Zeitungsartikel aus dem Return-Magazin. Das Return-Magazin ist ein retro-bezogenes Magazin, das auch durchaus am Kiosk inzwischen erhältlich ist. Hier handelt es sich jetzt um eine Atari ST-Umsetzung des Spiels. Das hat ein Bekannter von mir gemacht. Auf dem unteren Foto kann man den erkennen. Der hat das portiert auf Atari ST. Also wer das lieber auf dem Atari spielen will, kann das jetzt auch machen. Er hat sogar noch eine KI eingebaut, dass man es auch alleine spielen kann. Etwas, was ich versäumt habe damals, aber auch schon oft angefragt wurde. Ja, also hier einfach mal so ein kleiner Auszug. Dann, das waren jetzt die Vierspielerspiele und dann habe ich danach mal gedacht, jetzt mache ich mal was anderes, weil immer nur vier Spieler und so, irgendwann wird es ja auch langweilig, jetzt mache ich mal was für einen Spieler, beziehungsweise auch für zwei Spieler. Und habe mich auch sogar noch getraut, noch retromäßiger zu werden und noch mehr zurückzugehen und noch einfachere Grafik zu machen. weil ich wollte einfach mal ein Spiel machen, das so richtig die Urzeit des C64 widerspiegelt, mit ganz einfachen Sprites, mit ganz einfachen Leitern und Münzen und Blitzen und sowas. Und habe dann das Spiel Shadow Switcher gemacht, das kam letztes Jahr raus. Man spielt es als ein Spieler, man kann hier unten die grüne Spielfigur erkennen. Das ist die, das ist der, den man steuert. Und links unten diese schwarze Figur, das ist der Schatten, den man hat. Und man kann auf Knopfdruck zwischen diesen beiden Figuren hin und her schalten. Somit kann man zum Beispiel einem Gegner entkommen. Wenn jetzt der Gegner einen angreifen will, drückt man einfach aufs Knöpfchen, dann tauschen die beiden ihre Positionen. Der Schatten bleibt dann an der alten Stelle eben stehen, kann nicht angegriffen werden und man muss dann halt an der anderen Stelle weiterspielen. Dummerweise können natürlich auch da Gegner lauern, das heißt, man muss natürlich das gesamte Spielfeld immer so ein bisschen im Blick behalten. Wie gesagt, super retromäßig von der Grafik her, sehr bunte Levels und so weiter. Es gibt auch einen eingebauten Level-Editor und auch das Spiel kam durchaus ganz gut an. Obwohl ich da so ein bisschen Angst hatte, dass die Leute sagen, ja gut, das ist mir jetzt dann doch ein bisschen zu altmodisch, mach mal lieber sowas wie Sam's Journey oder so. Aber wie gesagt, ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit den richtig altmodischen Sachen. Aber kam, wie gesagt, sehr gut an, wurde auch bei so einer Spiel des Jahres, für, also C64 Spiel des Jahres, wurde es mal auf Platz 4 oder Platz 5 gewählt letztes Jahr. Also sprich, es wurde gut aufgenommen. Es soll auch noch eine Modulversion kommen, aber das liegt momentan so ein bisschen auf Eis, aber es soll auch noch weitergehen. Ja, wer die Spiele selber mal spielen will, hier sind die Adressen, wo man die finden kann. Auf meiner Webseite www.drwuro.com. Genau, gleich mal Foto machen. Man kann die sich kostenlos runterladen bei mir. Die kann man dann im Emulator spielen oder eben auf Speichermedien transferieren, die man im C64 lesen kann und kann dann da auch am echten Gerät Spaß haben. Und das wäre jetzt mal so der Überblick über die Spiele, die ich gemacht habe. Hier noch ein kleiner Beitrag, auch ein sehr witziger Zufall. Es wurde nämlich ein Spiel tatsächlich mal im Fernsehen gezeigt. War aber Zufall und wurde auch nicht angekündigt, dass das jetzt irgendwie sich um ein neues Spiel handelt, sondern die beiden Herren da, die wollten einfach irgendwas Retromäßiges in ihrer Sendung haben. Und der Typ, der den C64 denen bereitgestellt hat, der hatte halt zufällig ein Modul von meinem Spiel und hat denen halt empfohlen, nehmt doch das Spiel. Und dann haben die das da gezockt vor irgendeinem Publikum, das vermutlich keine Ahnung davon hat. Und das wurde deswegen auch, der Werbeeffekt war relativ gering, weil natürlich keine Sau weiß, dass es jetzt ein neues Spiel war. Wahrscheinlich werden alle gedacht haben, ah, die zocken da irgend so einen uralten Scheiß. Aber war natürlich eine Überraschung für mich, das Spiel mal im Fernsehen zu sehen. Ich kannte nicht mal die Sendung, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, so kann es laufen, ja, mit dem C64 ins Fernsehen kommen. Bevor der Vortrag in eine andere Richtung gleich abdriftet, wollte ich noch ganz kurz was in eigener Sache sagen. Wir machen nämlich auch, wir haben eine Community, die heißt Spieleentwicklung Bodensee. Das hat nicht zwingend mit C64 oder Retro zu tun. Und wir machen in der Toolbox Bodensee, Treffen für Spieleentwickler, einmal im Monat normalerweise. Und da kann jeder vorbeikommen, der Lust hat, einfach mitzumachen, sich dazu zu hocken, ein bisschen was zu entwickeln, ein bisschen reden und so weiter. Wir sind da sehr gemischt. Es gibt Leute wie mich, die halt retromäßig unterwegs sind. Es gibt aber auch Leute, die machen High-End-Grafik-Engine-Programmierung, ganz verschieden. Und wir treffen uns da immer so, sind so ein kleiner Kreis von 8 bis 10 Leuten, treffen uns monatlich. Wer da mal Bock hat, vorbeizukommen, gerne. Wir haben auch jetzt mal erstmalig ein größeres Event geplant, das dann 3 Tage gehen soll. Vom 4. bis 6.10. Das wird dann der Bodensee Game Jam. Game Jam ist sowas wie ein Hackathon für Spiele, wo man einfach sagt, okay, ich habe jetzt 3 Tage Zeit und ich mache jetzt mal was. Und das wollte ich einfach noch so am Rande erwähnen. Also, weil hier gibt es ja doch ein paar Leute aus der näheren Umgebung. Wer da Bock hat, mal vorbeizukommen, gerne. So, das wäre jetzt erstmal die Vorstellung der Projekte. Da ich jetzt natürlich nicht weiß, wer wie viel Erfahrung hat mit irgendwelchen technischen Sachen, würde ich jetzt Folgendes machen. Wer Fragen hat zur Entwicklung oder wer wissen will, wie das funktioniert mit Assembler oder mit was für Tools man da arbeitet, der kann gerne Fragen stellen. Ansonsten, wenn keine Fragen kommen, würde ich einfach mal die Spiele vielleicht in Aktion mal zeigen und vielleicht selber was dazu sagen zur Entwicklung, was da vielleicht für Tricks nötig waren und so weiter. Aber ich würde auch jetzt, wie gesagt, die Gelegenheit geben, falls jemand jetzt schon irgendwelche Fragen hat oder irgendwas genauer wissen will. Ja.
Okay, jo. Ich wiederhole dann das Ganze nochmal. Entwicklung von Spielen habe ich keine Erfahrung, aber vielleicht mal darauf eingehen, wie wird früher entwickelt? Wurde an dem C64 selbst entwickelt oder gab es schon so Techniken, dass man auf anderen Plattformen entwickelt hat und dann zum Beispiel im Cross-Compiler was für ein C64 dann gebaut hat? Also wie war es damals und welche Schritte gab es zu dem und was ist heute üblich?
Also da die gleiche Frage habe ich mir auch mal gestellt. Ich würde davon ausgehen, viele so Bedroom-Coder, wenn man es so nennen will, von kleineren Teams oder oft viele Spiele damals, auch gerade so die Budgetspiele, so Mastertronic und sowas, wurden ja oft von einer Person entwickelt. Die haben ta damals tatsächlich auf dem C64 mit Assembler-Modulen und sowas gearbeitet. Es gab durchaus aber auch Plattformen für andere Rechner. Soweit ich weiß, gibt es irgendein System, das heißt, glaube ich, irgendwie TPC oder sowas. Das war für den PC unter DOS. Da konnte man dann wirklich Assembler entwickeln für den C64. Da gab es dann auch Kabel, die dann direkt mit dem C64 verbunden wurden, sodass man das Spiel starten konnte und das direkt in den C64 geladen wurde. Also solche Tools gab es. Ich kann nur nicht genau sagen, in welchem Umfang die eingesetzt wurden. Aber ich gehe mal davon aus, die größeren Studios, die dann halt 5 bis 10 Leute vielleicht pro Projekt hatten, gab es ja auch so Lucasfilm Games oder Epix Games, die hatten mit Sicherheit solche Tools. Aber es gab mit Sicherheit auch vieles, was direkt am C64 entwickelt wurde. Vielleicht daran anknüpfend, wie ich heute entwickle. Ich mache das natürlich am PC. Ich habe unter Linux, oder es geht auch natürlich unter Windows, ein Cross-Compiler oder ein Cross-Assembler, der heißt ACME, so wie die Marke bei Bugs Bunny und so weiter, ACME. Das ist ein Assembler, der stetig weiterentwickelt wird und mit dem man halt wirklich für den C64 entwickeln kann auf dem PC. Ich teste natürlich viel mit dem Emulator. Das hat den Vorteil, dass man zum Beispiel natürlich sowieso, es geht schneller, ich muss einfach nur ein paar Kommandos eingeben, dann läuft das kompilierte Spiel im Emulator. Da habe ich auch die Möglichkeit, zum Beispiel, ich kann pausieren, ich kann den Emulator langsamer laufen lassen, ich kann direkt in den Speicher reingucken, ich kann mir Speicherdumps abspeichern, ich kann sogar Videosequenzen mitschneiden und kann dann hinterher Frame für Frame mir meine Sprite-Bewegungen angucken, habe ich auch alles schon gemacht. Und das ist natürlich dann doch sehr bequem. Da kann man wirklich sehr bequem auch debuggen, weil man halt wirklich andere Tools natürlich zur Verfügung hat. Und ich würde auch behaupten, die meisten, die heute entwickeln, machen das so. Und natürlich ist aber der Test auf der Originalhardware irgendwann unerlässlich, weil es gibt immer wieder natürlich auch Sachen, die im Emulator funktionieren, die dann aber auf der echten Hardware dann doch irgendwie kleine Glitches zeigen oder vielleicht auch gar nicht funktionieren. Ich hatte auch den Fall bei einem Spiel, da war ein Bug drin, dass es auf dem C128 nicht lief, der eigentlich kompatibel ist zum C64. Aber ich habe da dummerweise bei einer Kopierroutine einfach einen gesamten Speicherbereich kopiert. Da waren ein paar Bytes drin, die waren eigentlich unnötig, aber ich habe mir das halt gespart, habe einfach den gesamten Bereich rüber kopiert. Und dummerweise wurde da ein Register überschrieben, das auf dem C64 als unused deklariert wird und auf dem C128 eine Bedeutung hat. Und dummerweise wurde dann da ein Wert reingeschrieben, der halt das Spiel, ich sage jetzt mal, zum Absturz gebracht hat. War dann ba schwarzer Bildschirm und nichts ging mehr. Und das musste ich dann im Nachhinein noch fixen, weil ich habe es halt nur auf dem C64 getestet, da ich keinen C128 habe. Aber ja, solche Fälle kann es dann natürlich durchaus noch geben. Sonst noch Fragen erstmal? Ja.
Ja, bei den Spieleentwicklungen kennt man ja, dass die Möglichkeiten des C64 stark ausgereizt wurden und man mit einigen Tricksereien sogar noch mehr Sachen rauskitzeln konnte, wie zum Beispiel Erweiterungen. Also das Limit der 8 Sprites konnte man überschreiten, indem man Rasterzeilen interrupt benutzt hat. Welche Tricks gibt es da noch und gibt es da auch Sachen, die erst in neuerer Zeit dann bekannt wurden oder genutzt wurden oder war das dann doch schon in den 80ern wirklich das war das Ende der Fahnenstange und alles wird gemacht, was machbar auch war?
Also es gibt nach wie vor Tricks, die neu entdeckt werden. Zum Beispiel auch im Soundbereich vor ein paar Jahren wurden neue Tricks entdeckt, wie man Samples abspielen kann. Gab es zwar in den 80ern auch schon, aber es gibt jetzt neue Verfahren, die noch ein bisschen besser klingen und mehr Möglichkeiten bieten. Auch im Grafikbereich gibt es immer wieder neue Tricks. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich da nicht so auskenne in der Demoszene, aber da gibt es auf jeden Fall viel, was da gemacht wird, weil meine Spiele sind ja meistens ein bisschen grafisch, ein bisschen einfacher. Aber auch ich habe schon eben das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Sprite-Multiplexing schon mal verwendet. Das bedeutet, um es vielleicht mal anschaulich zu zeigen, ich starte jetzt mal kurz einen C64-Emulator. Lade da gerade mal ein Spiel von mir. Ja, ich habe jetzt hier. Um es mal zu erklären, der Bildaufbau funktioniert ja bei Röhrenbildschirmen so, dass im Prinzip von links oben an immer Zeilen gezeichnet werden. Ja, immer von links oben, so lange bis er nach rechts unten kommt und dann fängt er oben wieder an. So funktioniert der Bildaufbau beim Röhrenbildschirm und der C64, der Grafikchip des C64 muss die Videodaten auch in diesem Format quasi dem C64 füttern und zwar in Echtzeit, also live und zwar 50 Mal in der Sekunde baut er das komplette Bild auf. Jetzt gibt es die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel das Bild gerade halb gezeichnet wurde, kann ich mir zum Beispiel von dem Grafikchip ein Signal geben lassen, dass er jetzt hier gerade angekommen ist. Er zeichnet dann natürlich einfach weiter, aber ich weiß jetzt, ah, okay, jetzt hat er gerade den Punkt erreicht. Und jetzt könnte ich zum Beispiel, wenn ich da oben irgendwelche Sprites angezeigt habe, ich werde gleich noch kurz erklären, um was es sich bei Sprites handelt, wenn ich da oben jetzt irgendwelche Figuren zum Beispiel angezeigt habe, kann ich an dieser Stelle jetzt Code ausführen, der die Koordinaten der Sprites einfach ändert und die da unten positioniert. Und wenn dann der Rasterstrahl weiterzeichnet, also der Grafikchip das Bild fertig aufbaut, dann wird er auch da unten Sprites anzeigen, obwohl es eigentlich eine maximale Anzahl an Sprites gibt beim C64. Um mal kurz zu erklären, was sind denn eigentlich Sprites, starte ich einfach mal kurz das Spiel. Ein Sprite sind kleine Grafiken von 24 mal 21 Pixel Größe und der Grafikchip des C64 kann genau 8 Stück anzeigen auf dem Bildschirm. Das heißt, hier wäre jetzt die Spielfigur, der Roboter und der andere Roboter, das sind jetzt Sprites. Die können sich frei über den Bildschirm bewegen, ohne den Hintergrund irgendwie zu beeinträchtigen. Und davon gibt es eben 8 Stück per Hardware-Definition des C64. Und eben, wie gesagt, über solche Tricks, dass man halt mittendrin kurz unterbricht und die umsortiert, kann man eben dann tatsächlich die Anzahl der Sprites auf dem Bildschirm erhöhen. Man kann sich das als Analogie vorstellen, wenn einer einen Zaun streicht mit weißer Farbe und man zieht ihm jetzt den Eimer weg und stellt ihm einen blauen Eimer hin, dann wird er ab da einfach weiterzeichnen in Blau. So kann man sich das vorstellen. So macht der Grafikchip hier einfach seine Arbeit und jetzt unterbricht man hier kurz, ändert ein paar Sachen und der Grafikchip macht einfach weiter und zeichnet dann halt andere Sachen, als er eigentlich gezeichnet hätte. Also das ist ein sehr üblicher Trick, auch für alle anderen Möglichkeiten. Um beliebige andere Effekte damit zu erreichen. Und man muss auch auf diesen Rasterstrahl sich synchronisieren. Das kennen auch die modernen Gamer noch unter V-Sync. V-Sync ist sicherlich jedem ein Begriff. Das hat eigentlich den gleichen Hintergrund, den gleichen Effekt. Man wartet quasi, bis das Bild einmal wirklich vom Monitor gezeichnet wurde und erst dann wird das neue Bild übertragen, weil sonst können Schnitte im Bild entstehen, weil er die erste Hälfte schon gezeichnet hat, dann neue Daten reinkommen und er dann ein neues Bild schon zeichnet und dann sind Figuren zum Beispiel in der Mitte zerrissen oder so. Das kann hier genauso passieren. Das heißt, wenn, nur mal angenommen, ich laufe jetzt hier mit der Figur und jetzt wäre gerade der Rasterstrahl an der Stelle hier. Und jetzt gerade tue ich die Position vom Spieler um eins nach rechts schieben, dann wäre der untere Teil vom Spieler schon an der neuen Position und dann gäbe es da auch solche Grafikfehler. Und aus diesem Grund muss man auf solchen alten Rechnern sich immer auch an dem Rasterstrahl orientieren und sich da synchronisieren. Und die Spiellogik zum Beispiel, dann ausführen, wenn hier unten die Punkteanzeige gezeichnet wird und der unten der schwarze Rand noch gezeichnet wird. Und dann kommt da oben wieder der schwarze Rand. Und bis er dann hier ankommt und das eigentliche Bild kommt, habe ich meine Spiellogik zum Beispiel schon abgearbeitet und dann gibt es keine solchen Grafikfehler. Gibt es weitere Fragen? Dann würde ich jetzt zum Beispiel mal einfach mal ein anderes Spiel noch schnell zeigen und würde da zum Beispiel mal ein paar Techniken erklären, was da gemacht wurde. Ja, die Ladezeiten sind hier auch sehr gut emuliert. Man musste damals tatsächlich manchmal warten. Das ist jetzt eben ein... Ja, war auch länger. Hier jetzt mal als Beispiel, was man jetzt hier sieht, hier unten sieht man so einen Scrolltext, auch was sehr, sehr typisches für solche Spiele, dass da so ein Text durchscrollt. Es sieht jetzt hier ein bisschen unsauber auf dem Beamer aus, das hängt aber auch am Beamer, also in Wirklichkeit auf dem C64 sieht das gestochen scharf, schiebt sich das da so vorbei. Um jetzt zum Beispiel diesen Scrolltext zu ermöglichen, passiert Folgendes. Ich kann den Text eigentlich nur sauber in einem Raster anzeigen. Das heißt, ich könnte eigentlich mit Hausmitteln erstmal nur den Text immer um einen ganzen Buchstaben verschieben. Dann würde das sehr ruckelig aussehen, so tak, 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 tak. Und das will man natürlich nicht. Man will ja, dass es schön weich aussieht. Und um das zu ermöglichen, hat der Grafikchip zum Beispiel die Möglichkeit, den gesamten Bildinhalt um bis zu 7 Pixel nach links oder nach rechts zu verschieben. Und das bietet zum Beispiel also die Hardware des C64 an. Das heißt, die Hardware, der Grafikchip hat solche Features und die werden dann von den Programmierern genutzt. Das ist eigentlich auch schon eine sehr frühe Form von Hardwarebeschleunigung, wenn man so will, weil man eben nicht alle Pixel einzeln setzt, sondern weil man tatsächlich dem Grafikchip sagt, bitte jetzt alles nach links verschieben um bis zu 7 Pixel. Jetzt um den Scrolltext also zu machen, schiebe ich den 7-mal immer nur um einen Pixel weiter, aber das geht dann mit einer Registeränderung, sage ich einfach, okay, Bildinhalt bitte um einen Pixel nach links und erst wenn die 7 Pixel aufgebraucht sind, dann kopiere ich den tatsächlichen Text um ein Zeichen nach links und fange wieder von vorne an, den langsam nach links zu schieben. Also das wäre jetzt so ein Trick. Und damit es nur da unten passiert, weil eigentlich würde er den gesamten Bildinhalt verschieben, aber ich will das ja nur da unten. Deswegen habe ich auch hier zum Beispiel ein Rastersignal mir geben lassen. Dann ändere ich kurz dieses Flag, das das bewirkt. Dann wird dann zeichnet ja der Grafikchip einfach hier diesen Scrolltext. Und sobald er dann hier angekommen ist, stelle ich einfach wieder zurück auf nicht verschoben. Und somit wird der Rest des Bildes sauber dargestellt. Ein anderes Beispiel, dieser Rand hier, der hat eigentlich nur eine Farbe. Und wie man aber sieht, wird er hier plötzlich grün. Ja? Und dieses grüne Band legt sich so drüber. Eigentlich offiziell auch was jetzt so mit Hausmitteln nicht geht, weil der Rand eigentlich nur eine Farbe hat. Aber wenn ich eben an dieser Stelle mir hier ein Signal gebe und die Randfarbe auf grün ändere, dann wird der Grafikchip eben hier einfach immer den Rand grün malen. Und sobald ich hier angekommen bin, stelle ich wieder auf schwarz um und dann geht es hier in schwarz wieder weiter. Auch übrigens sehr gern verwendet, wenn ich zum Beispiel testen will, wie lang meine Routinen brauchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Routine drin habe, um Spieler zu bewegen oder sowas, die braucht ja Rechenzeit. Und der Rechner ist jetzt nicht gerade für seine Schnelligkeit bekannt, muss man durchaus sagen. Dann kommt es da manchmal darauf an, dass die Routinen wirklich so geschrieben werden, dass sie nicht zu viel Zeit benötigen. Und was man dann oftmals macht, ist einfach das, man ändert die Randfarbe in dem Moment, wo die Routine anfängt und ändert sie wieder zurück, wenn die Routine wieder beendet wird. Und damit habe ich nämlich die Möglichkeit, hier am Rand auch, also das passiert natürlich nur während der Entwicklungsphase, kann ich den Rand dann sehen und kann damit abschätzen, wie lange er jetzt braucht, um die Routine auszuführen. Und dann kann ich da durchaus sehen, ob das mal länger dauert, mal weniger lang. Wenn ich den Joystick bewege, passiert vielleicht mehr, dann wird der Rand an der Stelle breiter und sowas. Also es ist eine sehr einfache, aber effektive Methode, um solche Debug-Sachen zu machen. Und das wird auch zum Beispiel sehr häufig genutzt. Ich kann das auch vermutlich mal kurz zeigen. Ich muss nur schnell schauen. Jetzt hoffe ich, dass ich hier die Sachen auch entsprechend ausgecheckt habe. Moment, ganz kurz. Holen wir es mal kurz zu mir rüber. Da starte ich einfach mal die Debug-Version von einem Spiel. Hier sieht man jetzt diese Randänderungen, die ich gemeint habe. Ah, okay, da habe ich jetzt, ich habe mal Shotgun 2 angefangen, habe ich aber nicht weitergemacht. Aber hier sieht man jetzt diese Randänderungen, das heißt, das sind jetzt meine Debug-Ausgaben. Da kann ich jetzt durchaus sehen, wie lang solche Routinen benötigen. Ich gehe mal ins Spiel rein, da kann man das besser sehen. Da habe ich nämlich die Randfarbe immer entsprechend der Spielerfarbe gewählt. Also das hier ist jetzt die Routine für den grünen Spieler, das ist die Routine für den roten, das ist die für den türkisen. Und der lilane Spieler, das liegt jetzt gerade hier im Off-Bereich. Kann ich mir aber im Emulator auch anzeigen lassen. Also ich kann da den Emulator so einstellen, dass der Rand breiter wird und ich dann wirklich alles sehen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den grünen Spieler bewege oder den roten ist jetzt, dann sieht man auch, dass der rote Bereich unten ab und zu ein bisschen breiter wird. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich gut erkennen kann, aber er wächst so ein bisschen, weil ich halt laufe und was mache. Und das Zittern kommt von der Musikroutine, weil die wird als erstes aufgerufen, die muss nämlich konstant sein. Hier kommt die Musikroutine und die braucht halt je nachdem, welche Noten sie spielt, mal länger, mal weniger. Deswegen zittert es jetzt so. Wenn ich die Musik ausschalte, was auch geht, dann dürfte. Gott, was habe ich denn da programmiert? Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier so eine Zwischenentwicklungsversion. Ah, jetzt habe ich es gerade irgendwie geschafft. Genau. So, jetzt ist die. Ah, nee, okay. Vielleicht zittert es jetzt ein bisschen weniger. Gut, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist jetzt irgendein undefinierter Zustand. Hier unten habe ich mir noch ein paar Debug-Ausgaben eingebaut. Da gebe ich zum Beispiel die Position von den Spielern aus. Also wenn ich jetzt. Jetzt habe ich komplett. Ah ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem roten Spieler mich bewege, dann sieht man, dass da unten sich diese Buchstaben ändern. Da habe ich mir zum Beispiel einfach die X-Position, also in Form von, in welchem Feld ich mich gerade befinde, die habe ich mir einfach in den Bildschirmspeicher geschrieben. Dann erscheint da halt ein Zeichen, also so wie bei ASCII halt, erscheint da einfach ein Zeichen und dann kann ich zum Beispiel sehen, ein A ist zum Beispiel eine 1 und ein Ä ist eine 0 und ein B ist eine 2 und so weiter. Und dann kann ich sehen, ah, ich bin gerade in dem Feld und so weiter. Und so mache ich mir meine Debug-Ausgaben. Also auch eine sehr einfache Methode. Man hat halt keine Konsole, die nebenher läuft, sondern man muss sich da halt manchmal im Bildschirm ein bisschen behelfen. Übrigens, kleiner Exkurs, wir haben ja gestern und vorgestern auch ein bisschen Spieleentwicklung hier im Camp gemacht. Da hatten wir zum Beispiel so einen Algorithmus, wie er so weich um die Ecken laufen kann. Auch das habe ich hier mit implementiert. Hier wird quasi. Das war dann auf dem C64 ein bisschen schwieriger umzusetzen, aber im Prinzip läuft er hier so um die Ecken, damit ich hier auch wirklich in alle Lücken reinkomme. Das heißt, ich drücke jetzt nach unten. Ich drücke nur nach unten, aber er wird jetzt um die Kurve laufen. Das habe ich, wie gesagt, auch hier implementiert. Nur kleiner Exkurs am Rande, weil wir es halt gestern das Thema hatten. Ja, wie gesagt, in Assembler entwickelt. Ich kann da mal den Code einfach mal aufmachen, damit man mal sieht, wie das dann so ungefähr aussieht. Zum Beispiel wäre das jetzt hier mal ein bisschen Beispielcode. So sieht das dann aus. Jetzt muss ich gerade mal selber ein bisschen gucken. Eine Sache, zum Beispiel ein netter Trick, den man gerne verwendet, ist sogenannter Self-Modifying Code. Das heißt, man modifiziert den Code, der im Speicher steht. Das hängt damit zusammen, dass auch der Befehlssatz oder auch der Prozessor ein bisschen limitiert ist. Es gibt sehr wenige Register, nämlich nur drei. Und manchmal braucht man einfach zusätzliche Register oder muss sich da abmühen, um da wirklich irgendwas Geschicktes zu erreichen. Dann ist es manchmal einfacher, man überschreibt einfach direkt hier Werte, die im Code stehen. Deswegen habe ich mir hier so ein kleines Label gemacht. Wenn ich jetzt einen Wert zum Beispiel speichere an diese Speicherstelle plus 1, dann überschreibe ich quasi hier diesen Wert, der hier steht. Das passiert dann wirklich live im Speicher. Das heißt, ich modifiziere meinen Code, um Zähler und solche Sachen zu verwirklichen, die ansonsten viel komplizierter zu realisieren werden. Ist auch durchaus ein übliches Vorgehen. Also ich bin da jetzt nicht einer, der da besonders unsauber programmiert, sondern das ist wirklich was viele machen. Ja, so sieht der Code dann halt aus. Hier so die typischen Assembler-Befehle von diesem Prozessor, der 6502, hat einen relativ überschaubaren Befehlssatz, ist eigentlich nicht so schwierig zu lernen. Man muss manchmal sich ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen anders zu denken, als man das jetzt vielleicht von moderner Softwareentwicklung gewohnt ist. Also manche Sachen muss man einfach ein bisschen anders machen. Man muss manchmal ein bisschen anders denken, aber man kommt da auch rein. Also ich finde, es macht Spaß. Ich komme manchmal auch an Grenzen, muss auch manchmal um Hilfe fragen. Aber im Großen und Ganzen sieht man, es ist möglich, auch in Assembler Spiele zu entwickeln. Da mich neulich jemand gefragt hat, hier auch auf dem Camp, wie sehen denn eigentlich die Grafiken aus, die ich mache? Da habe ich zum Beispiel mal hier ein Beispiel, wie das im Code aussehen könnte. Oh, das ist noch die alte Version. Da sehen die noch sehr geteilt aus hier. Aber im Prinzip kann man hier die Figuren erkennen, die in dem Spiel dann auftauchen. Und die sind jetzt hier mit solchen Bitmustern kodiert. Das heißt, der Assembler hat glücklicherweise die Möglichkeit, ein Bit nicht nur mit Nullen und Einsen, sondern auch mit Punkt und Hash zu kodieren. Und damit kann ich dann doch auch irgendwie so ein bisschen die Grafik erkennen und kann die sogar von Hand so reinzeichnen. Mache ich auch teilweise. Habe die Spiele, was ich auch noch dazu sagen wollte, ich habe die Spiele am Anfang in Python implementiert, erstmal als Prototyp, um das Spielprinzip auszutesten, ein bisschen zu gucken, ob das überhaupt Spaß macht. Und da habe ich die Grafik natürlich dann schon angefertigt als PNGs in GIMP zum Beispiel gezeichnet und habe die dann quasi von Hand hier dann eingetragen, einfach nachgezeichnet, Pixel für Pixel. Manchmal habe ich mir auch Konverter geschrieben, kleine Python-Skripte, die das einfach für mich erledigen. Aber manchmal macht mir das sogar Spaß, das so von Hand einfach umzusetzen. Nee, die waren tatsächlich mehrfarbig. Ganz kurz, ich gehe mal schnell in ein anderes Projekt, weil die waren gerade so hässlich zerteilt. Das kann man woanders besser sehen. Nehmen wir mal das hier. Moment. Das sind jetzt die Frösche, die wir vorhin gesehen haben. Die sind tatsächlich mehrfarbig. Die Mehrfarbigkeit bei den Sprites funktioniert nämlich folgendermaßen. Man hat bei einem Sprite die Wahl, ob man ein monochromes Sprite haben will, also sprich nur eine Pixelfarbe, oder ob man drei verschiedene Pixelfarben wählen möglich haben kann. Und diese drei Farben werden dann kodiert mit den Bitmustern Hash Hash, also 1 1 oder 0 1 oder 1 0. Und somit habe ich jetzt hier ein mehrfarbiges Sprite. Der Nachteil ist, dass dann immer zwei Pixel nebeneinander die gleiche Farbe haben müssen. Ist dann halt eine Beschränkung. Aber dafür hat man halt drei Farben statt eine. Und das ist jetzt auch zum Beispiel so ein typisches Feature von dem Grafikchip. Der ist halt nun mal so aufgebaut. Da muss man sich damit abfinden und muss dann halt seine Grafiken entsprechend vorbereiten, dass die halt in dieses Muster passen. Und so sind hier dann halt wirklich auch mehrfarbige Sprites möglich. Genau, das ist jetzt die Zunge zum Beispiel von den Fröschen. Das hier ist das Radio, was am Strand steht. Das sind die Noten. Das ist mein Logo, glaube ich. Ah, nee, das ist ein Easter Egg. Hier kommt mein Logo, da oben noch eine Wolke und so. Also man kann das dann auch im Code erkennen. Aber wie gesagt, teilweise habe ich dann auch Konverter geschrieben. Es gibt, der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch eine Menge Tools, sowohl auf dem C64 als auch auf dem PC, viele davon auch Open Source. Wo man sich die Grafiken dann auch machen kann mit solchen Pixel-Editoren und so. Ich bin manchmal ein bisschen zu faul, mich in die Tools einzuarbeiten, deswegen mache ich es dann lieber gleich irgendwie selber, zumal meine Grafiken meistens eher noch nicht so komplex sind, dass ich das jetzt unbedingt bräuchte. Aber wenn ich jetzt viel mit irgendwelchen Farbverläufen oder so machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann anfangen, solche Tools zu verwenden. Genau das Gleiche gilt auch für Moment. Für die Hintergrundgrafiken, die sind aus Grafikzeichen aufgebaut, die sind 8x8 Pixel groß. Da erkennt man jetzt hier nicht besonders viel, weil das alles nur so kleine Fetzen sind. Aber das sind dann quasi die Hintergrundgrafiken, also sprich nicht die Spielfiguren. Ich zeige jetzt mal ganz kurz, eigentlich wollte ich nämlich das hier zeigen. Das ist jetzt klar erkennbar, worum es sich hier handelt. Das ist nämlich die Schriftart. Und auch die habe ich dann halt hier von Hand gepixelt, weil das mir auch so ein bisschen liegt, muss ich sagen. Genau, und so kann man eben Grafiken einbinden, aber wie gesagt, gibt auch Tool-Unterstützung, gibt da wirklich jede Menge an netten Tools, die man verwenden kann, wenn man da was machen will. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Will jemand noch irgendwelche coolen Details wissen? Ja. Ja, das ist eine interessante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt gar keine Ahnung, ob es sowas gibt. Also es gibt diesen bekannten C64-Emulator Wise, nennt er sich. Der kann eigentlich sehr viel, muss man wirklich sagen. Der kann alles Mögliche emulieren. Ob es jetzt so eine Schnittstelle gibt, könnte schon sein, weil was es zum Beispiel gibt, ist Folgendes. Es gibt ein spezielles Kabel, das man sich auch selber löten kann oder im Internet kaufen kann, mit dem man zum Beispiel das Diskettenlaufwerk vom C64 auch an den PC anschließen kann. Und der Wise-Emulator, der kann dann wirklich über dieses Kabel, zum Beispiel mit der Floppy, auch reden. Also sowas geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da irgendwas gibt, ja. Aber kenne ich mich jetzt nicht so aus. Genau, ich zeige vielleicht, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich zeige jetzt vielleicht gerade mal noch schnell eben ein Feature, das ich vorhin angesprochen habe, nämlich die wunderbare Möglichkeit, den Emulator langsamer zu machen, zum Beispiel 20%. Jetzt läuft das Spiel nur noch ein Fünftel so schnell und da habe ich jetzt halt wirklich auch die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn das Spiel jetzt losgeht, ja, man sieht schon, alles ein bisschen langsam. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hüpfe mit dem Frosch, dann kann ich halt den Sprung auch wirklich nachvollziehen, kann gucken, springt der genauso, wie ich es hatte, oder wenn die kollidieren oder wenn der eine den anderen angreift, wie gesagt, kann er hier mit der Zunge dann den anderen angreifen. Ja gut, jetzt ist es natürlich sehr mühselig hier zuzuschauen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier testen will, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht, ich bin jetzt im Sprung, habe ich ihn jetzt angegriffen, da war ich jetzt schon zu spät dran mit der Zunge. Aber solche Sachen, solche Details kann ich dann halt eben sehr leicht messen quasi. Und da sind die Emulatoren dann wirklich ein sehr bequemer Weg auch, um Bugs zu finden und Sachen zu reproduzieren. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel, anderes Beispiel, Moment, ich beende gerade mal den, ich starte nochmal mein anderes Spiel. Bei dem Spiel hier, da hatte ich, Moment, ich lasse es kurz laden. Bei dem Spiel hatte ich zum Beispiel Folgendes. Ich mache jetzt mal hier kurz ein kleines Level. So, ich hatte hier den Fall, dass wenn ich hier links runterspringe oder wenn ich hier rechts runterspringe, dass die Kurve nicht ganz exakt gleich war. Und da wollte ich natürlich auch rausfinden, irgendwann, als ich dann den Bug behoben hatte, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Was ich dann gemacht habe, es gibt im Emulator eine Möglichkeit, das als Video mitzuschneiden. Das wird dann wirklich Frame für Frame mitgeschnitten. Dann habe ich mir einfach einmal so ein Video gemacht und einmal so ein Video gemacht und habe die dann in einem Videoschnittprogramm übereinander gelegt mit halber Transparenz. Und dann kann ich quasi beide Sprünge gleichzeitig sehen und kann auch Frame für Frame weiterdrücken auf der Tastatur und kann dann wirklich sehen, bewegen die sich jetzt gleich oder ist da einmal irgendwie ein Versatz drin. Und solche Sachen kann man natürlich heute dann wirklich sehr bequem mit den modernen Tools finden und beheben dann, ja. Grundsätzlich noch an dieser Stelle, ihr habt ja gesehen, ich habe meinen C64 dabei, ich habe natürlich auch die Spiele dabei. Wir können heute Abend gerne nochmal eine Runde zocken. Wer auch mal die Vierspielerspiele mal sehen will, haben wir ja hier im Camp glücklicherweise die Gelegenheit dazu. Ansonsten, wenn es weitere Fragen gibt, auch generell zur Spieleentwicklung, mich interessiert es so oder so das Thema, egal auf welchem Rechner. Oder wenn es weitere Fragen gibt, die jetzt hier ins Detail gehen würden, könnt ihr mich auch gerne noch weiterhin auf dem Camp dann ansprechen und fragen. Ja. Achtung, da kommt die Wand runter. Okay. ja, zu deiner Frage. Ja, witzigerweise ist es eigentlich so, dass die Spiele damals hauptsächlich auf Kassette und Diskette rauskamen und Cartridges gab es ein paar, aber das war nicht wirklich, hat nie so wirklich abgehoben, vielleicht aus Kostengründen. Obwohl es ja eigentlich aus Kopierschutzgründen irgendwie logischer wäre. Vielleicht liegt es auch am begrenzten Speicherplatz damals. Die hatten ja entweder 8 oder 16K. Aber mit Bank-Switching oder sowas kann man da natürlich mehr rausholen. Tatsächlich ist es so, dass heute vermehrt neue Spiele auf dem C64 auf Cartridge erscheinen. Vielleicht einfach auch, weil die Ladezeiten dadurch wegfallen und weil es halt irgendwie cooler ist oder so. Oder weil die Leute da ihren Spaß dran haben. Und es gibt aber durchaus auch viele Spiele noch als Diskettenversion. Da liegt das Problem manchmal daran, dass man die Disketten irgendwann nicht mehr herbekommt. Es werden ja keine neuen mehr produziert und manchmal findet man glücklicherweise noch irgendwo New Old Stock oder sowas. Habe ich jetzt vorhin nicht gezeigt. Ich habe meine Spiele auch auf Diskette zuerst veröffentlicht, einzeln. Und ja, ich habe dann immer wieder das Problem gehabt, dass ich halt neue Disketten irgendwo finden musste, möglichst ohne Etikette und so. Und ja, mich nervt es auch manchmal so ein bisschen. Da ist natürlich die Cartridge so ein bisschen der einfachere Weg, aber für mich fühlt sich Diskette irgendwie natürlicher an. Letztendlich ist es aber bei mir ganz persönlich so, ich spiele meine Spiele am liebsten von der SD-Karte. Also es gibt ja SD-Kartenleser für den C64 auch. Ich bin da nicht so, dass ich die Originalmedien brauche, aber Module habe ich auch ein paar und ist natürlich schön bequem. Und jetzt in meinem Fall mit dem Frogs-Modul oder Frogs und Shotgun-Modul, da gibt es halt noch den zusätzlichen Nutzen mit den zwei zusätzlichen Joystick-Ports. Aber ja, die Modulszene hat da ziemlich an Fahrt aufgenommen. Also da gibt es momentan sehr viel, was da auf Modul rauskommt. Ja, dann würde ich mal sagen, beende ich doch den Vortrag mit einem... okay, Tastaturlayouts. Katastrophe hier. So. Gucken, ob er den Fullscreen auch noch überlebt. Na gut. Aber ich denke, jeder hat verstanden, was passieren soll. Na gut, okay. Ja, blauer Bildschirm passt ja zum C64. Also wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne. Ansonsten wären wir jetzt auch von der Zeit her ziemlich durch. Jetzt haben wir ja eine Stunde ungefähr. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und immer schön oldschool bleiben.